Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Vortrages bei Compass GBL mit Marlies zu dem Thema hochsensible Persönlichkeiten. Marlies, du bekommst das Wort.
Ja, auch von meiner Seite wieder ein herzliches Willkommen zum zweiten Teil. Heute wollen wir uns der Bedeutung der Hochsensibilität in der Partnerschaft zuwenden. Und hochsensible Kinder, wie erkenne ich, mein Kind ist hochsensibel? Und wie kann ich ihm zum Beispiel oder ihr in der Entwicklung helfen? Das Besondere der Partnerschaft liegt darin, dass dem Partner viel Verständnis abverlangt wird. Denn wie wir gehört haben im ersten Teil, das hohe Bedürfnis nach Rückzug ist schon eine Herausforderung für den Partner bzw. Partnerin. Und es könnte als Lieblosigkeit oder Gleichgültigkeit interpretiert werden. Die Erkenntnis, meine Frau oder mein Mann ist hochsensibel, bedarf viel offener Kommunikation. Nur so kann manches Streitgespräch von vornherein verhindert werden. In unserer Ehe verstand mein Mann, nachdem wir von der Hochsensibilität wussten, warum ich nach einer Auseinandersetzung oftmals 3 Tage brauchte, um nach ergänzende Punkte noch einbringen zu wollen. Dazu gehörte für den nicht hochsensible Partner die Bereitschaft zu entwickeln, offen sein und neues Wissen aufzunehmen und die Bedeutung zu erfassen und sich in seine Reaktion darauf einzustellen. Hochsensible haben ein starkes Bedürfnis nach Harmonie. Wie viele Streitgespräche oder Konflikte könnten vermieden werden, wo vielleicht Klärung notwendig wäre? Da kann schon ein strenger Blick oder Tonfall die Alarmglocken läuten lassen. Diskussionen oder große Familienfesten werden zum Stress und das nur, weil wir den anderen nicht verstehen. Aufgrund der starken Wahrnehmungsfähigkeit ist eine höhere Verletzlichkeit gegeben. Aber paradoxerweise sind hochsensible Menschen auch gerade wegen dieser hohen Wahrnehmungsfähigkeit ständig damit beschäftigt, Dinge anzusprechen. Uns Hochsensiblen erscheint es daher oft als ambivalent. Auf der einen Seite das hohe Bedürfnis nach Harmonie und Zusammensein, und auf der anderen Seite Rückzug, Ängste vor Verlassenwerden oder auch die Furcht vor Bindungen, da wir sehr viel wahrnehmen und filtern. In diesem Spagat entsteht die Angst vor Beschlagnahme und Zurückzucken vor zu viel Nähe oder gar die Furcht, fremdbestimmt zu leben. Hochsensibilität bezüglich Kinder. Untersuchungen haben ergeben, dass gerade diese von mir schon angesprochene 15-20% von Säuglingen intensiver auf Reize reagieren, mehr weinen und unruhiger sind. Frau Aaron schreibt in ihrem Buch Das hochsensible Kind, dass viel Weinen allein ist jedoch noch kein Zeichen für Hochsensibilität. Hochsensible Kinder haben als Säugling sehr viel beobachtet und waren sehr still. Sie verfügen jedoch über gesteigerte Aufmerksamkeit. Frau Aaron, die selber auch hochsensibel ist, besuchte als Kind mit ihrem Vater eine Firma. Dort wurden Orangen nach Größen sortiert und verpackt. Auf einem Fließband befanden sich am Ende 3 Öffnungen für kleine, mittlere und große Orangen. Hier kullerten die Orangen je nach Größe hinein. Alles ging gut, bis zu viele Orangen ankamen und es kam zu einem Stau. Dies übertragen gibt einen Einblick auf die Funktionsweise bei hochsensiblen Kindern. Zu viele Eindrücke, Empfindungen und Erlebnisse können nicht mehr schnell genug in unserem Gehirn bzw. in dem Gehirn der Kinder, der Amygdala, verarbeitet werden und es entsteht ein emotionaler Stau. Für Kinder können große, laute Geburtstagspartys, Teamsportarbeiten und lange Klassenfahrten zu einer Herausforderung werden. Ein Umzug oder Veränderungen in der Familie werden zu einer sehr starken Herausforderung. Dies trifft sicherlich auch auf andere Kinder zu, jedoch hochsensible Kinder sind nochmal besonders betroffen. Sie brauchen ihren abgesteckten Rahmen. Neue Freundschaften werden nur mühsam und langsam geschlossen. Und wenn sie einen festen Freund haben, ist das schon ein Gewinn. Hochsensible Kinder wirken oft schusselig oder vergesslich. Sie dürmen nach dem Schulgong aus der Klasse und lassen vielleicht Bücher, Jacken oder Ähnliches liegen. Sie wollen nur noch raus und Ruhe haben. Vielleicht haben Sie jetzt den ein oder anderen Schüler oder Schülerin vor Augen und versuchen, sich in dieses Kind hineinzuversetzen. Aus dieser Perspektive wird das Klassenzimmer zu laut, vollgestopft, das Licht zu grell oder chaotisch laut. Geben Sie diesen Kindern ein wenig mehr Zeit und bereiten Sie sie früh auf die Klassenfahrten, Veränderungen und Veranstaltungen vor. In Schulklassen, Familien und Freundeskreisen gehören hochsensible Kinder intensiv zu, denken gründlich nach über mögliche Konsequenzen, die sie vor Augen haben, und können so eine Strategie entwickeln, die zum Staunen führt. Aufgrund der feinen Wahrnehmung sind sie verlässliche, einfühlsame und ehrliche Freunde. Ihre Wesensarten bewusster wahrzunehmen, leben sie auch in ihren Beziehungen. Glück, Freude, Gefühle und Erlebnisse werden miterlebt. Aber auch in Sorgen, Leid, Krankheiten und Trauer gehen sie mit hinein. Sie entspüren, wenn die Mutter Sorgen hat oder die Eltern heute vielleicht mal nicht so gut drauf sind. Dies fängt schon bei Kleinkindern an. Sie beobachten und erspüren, wo auf dem Spielplatz ein anderes Kind Hilfe oder ein Lächeln braucht. Und sei es nur ein Förmchen oder eine Sandschaufel, die Sie weitergeben können. Stellen Sie sich nun bitte eine Kindergartengruppe vor, wo ein Kind, nennen wir ihn mal Uli, in einer Spielecke sitzt. Vielleicht mit Autos oder mit Legosteinen spielt. Um ihn herum ist lautes Treiben. Kinder laufen, schreien, zwei zanken sich über den gleichen Malstift. Dies alles nimmt Uli auf und noch viel mehr. Plötzlich springt er auf, schreit, wirft Legosteine oder Autos um sich. Das Bild, welches wir vielleicht ADS zuschreiben würden. Wie gut wäre es, wenn Eltern oder Kindergartenmitarbeiter sensibler hinschauen. Vielleicht ist Uli ja auch hochsensibel. Einige Erscheinungsbilder von Hochsensibilität sind identisch mit Hochsensibilität. Folgendes wirft das Buch von Ehepaar Lühling dazu auf. Das Kind stellt sich unbewusst folgende Fragen. Ist das richtig, was ich da wahrnehme? Wie kann ich eine Lösung finden? Was ist nun das Wichtigste, das, was ich jetzt gerade tue oder tun soll, oder das, was ich innerlich stark wahrnehme? Soll ich mich überhaupt darauf einlassen? Diese Informationen bringen das Kind in starke Überforderung, um eine angemessene Entscheidung treffen zu können. Und so kann es sehr schnell passieren, dass das Kind in Hyperaktivität, Aggressivität oder eben halt in Passivität oder Tagträumerei verfällt. Ob ADS oder HSB vorliegt, lässt sich laut Elon Aaron medizinisch anhand von Untersuchungen der unterschiedlichen Durchblutung bestimmter Gehirnregionen feststellen. ADS-Kinder nehmen innere Reize deutlich intensiver wahr, sind sehr ablenkbar und können dies nicht steuern. Sie reagieren auf Kleinigkeiten und lassen sich von ihren Tätigkeiten ablenken, springen von einer Tätigkeit in die anderen. Und sie können sich schlecht konzentrieren. Hochsensible Kinder haben ebenfalls einen schwachen Reizfilter, doch können dies eher kanalisieren und steuern. Sie setzen Prioritäten, schätzen die Konsequenzen ab und konzentrieren sich auf das, was sie interessiert. Dazu bringe ich Ihnen gleich noch ein Beispiel. Fragen Sie den Kinderarzt in diesem Fall, kann ich vielleicht jahrelang, nicht notwendig, damit könnte ich vielleicht eine jahrelange Einnahme von Medizin und deren Nebenwirkungen Ihrem Kind erspart bleiben. Hochsensible Kinder versetzen sich in Spielgefährten hinein und fühlen mit, wenn diese weinen, aber sie freuen sich auch sehr stark mit. Sie neigen dazu, sich oft unverstanden von uns Erwachsenen zu fühlen und ziehen sich zurück. Es entwickelt sich daraus eine Schüchternheit. Bedenken Sie, Sie werden mit Ihren Empfindungen nicht gehört oder gesehen, nicht ernst genommen, brauchen viel Rückzug, damit sind Sie schnell ein Außenseiter, weil Sie eben halt nicht verstanden werden. Bei einem Friseurbesuch nahm ich im Spiegel wahr, dass einem Jungen, circa 6 Jahre alt, die Haare geschnitten wurden. Er saß sehr brav da, bis er auf einmal ganz lieb zu der Friseurin sagte, »Das tut mir weh, Sie ziehen an meine Haare.« Der Kommentar, »Ich kann dir gar nicht wehtun.« Die Mutter aus dem Hintergrund, »Was du heute aber auch wieder hast, du bist aber auch wieder heute empfindlich.« Also, der Junge lernt, was ich spüre, ist nicht richtig. Trotzdem wagte er es noch einmal. »Mir tut das aber weh, wann sind wir fertig?« Ich beobachtete diese kleine Begebenheit und dachte bei mir, »Der Junge ist mutig.« Wo nehmen wir Empfindungen der sensorisch veranlagte Kinder nicht ernst? Sie können sich über Nähte, Socken und kratzende Etiketten oft beschweren und weinen. Da brauchen Sie verständnisvolle Eltern. Und glauben Sie Ihrem Kind, wenn es sagt, es tut weh, kratzt oder brennt. Auch wenn Sie es nicht nachempfinden. Es ist wichtig für Ihr Kind, ernst genommen zu werden. Und oft hilft es schon, das Kind in den Arm zu nehmen und einfach nur zuzuhören. Kinder brauchen Sicherheit und Stabilität, die sie von den Eltern, Kindergärtnerinnen, Erzieher oder Lehrer in Form von Wertschätzung erhalten. Gleichzeitig brauchen sie natürlich auch Grenzen, Erziehung und einen Rahmen, in dem sie sich entwickeln und wachsen können. Leider ist unser westliches Schulsystem nicht immer darauf ausgerichtet, einfühlsame und gerechtigkeitsliebende Menschen zu fördern. Es fehlt den Erzieher bzw. Lehrkräften schlichtweg die Zeit, einzelne Schüler gezielt zu begleiten. Die Erziehung der Kinder wird vielfach an die Kindergärten bzw. Schulen abgegeben. Aus dem einfachen Grunde, dass beide Elternteile vielleicht berufstätig sind und ihre Söhne bzw. Töchter teilweise ganztags untergebracht sind. Sensibilität wird gehänselt und im schlimmsten Fall sogar bloßgestellt. Sensibilität wird systematisch aberzogen bzw. unterdrückt, um sie zu verhindern. Das geschieht in der Absicht, die Kinder auf das wahre Leben vorzubereiten und zu erwachten Realitäten aufzuzeigen. Am Anfang sagte ich, Hochsensibilität ist vererblich. Teilweise überspringt sie eine Generation, so auch in unserer Familie. Unsere beiden Töchter sind nicht hochsensibel, jedoch unser Enkel. Im Vorfeld habe ich ihn gefragt, ob ich seine Geschichte erzählen darf. Und ich denke, sie erklärt das oben Gesagte anschaulich. Er war als Kleinkind sehr still, beobachtete sehr viel und zog sich oft zurück. Als sehr umgängliches und süßes Kerlchen eroberte er schnell die Herzen und am ehesten die der Frauen. Unser Enkel wohnt mit seiner Familie, den Eltern und seiner Schwester in der Nähe von München. Er spielte gern in seinem Zimmer, war ein Tüffler und große Lego-Kästen, die seinem Alter entsprechend von der Einstufungszeit sogar noch 2 Jahre höher angesiedelt waren, machte er mit links und er konnte sich voll konzentrieren, arbeiten und spielen. Und er verblüffte uns oft über sein früh entwickeltes logisches Denken. Zu seiner Einschulung flog ich runter, um als Oma dabei zu sein. Wie das sich gehört, hatte auch unser Enkel zum neuen Lebensabschnitt eine schöne Schultüte und einen neuen Ranzen bekommen. Der Vater hatte sich Urlaub genommen und so zogen wir mit 5 Personen stolz los, für diesen großen Tag gewappnet. Jedoch der kleine Schulanfänger hatte gar keine Lust auf dieses Ereignis und brachte es auch immer wieder neu zum Ausdruck. Er weinte und sagte, dass er nicht in die Schule gehen möchte. So wie wir Erwachsene oft sind, versuchten wir es ihm schön zu reden. Im Klassenraum wirkte er traurig. Nachdem wir dann wieder nach Hause gehen konnten, wurden natürlich Fotos gemacht. Und nach den Fotos wurde gegessen. Freude wollte bei ihm keine aufkommen. Die erste Hausaufgabe bestand darin, die Schultüte und deren Inhalt zu malen. Wir würden vermutlich alle sagen, eine schöne Herausforderung. Ich verschwand mit ihm auf sein Zimmer und er sagte mir, dass er nicht mehr in die Schule gehen möchte. Meine Frage, warum nicht, konnte er nicht beantworten. Die Schule blieb für ihn einfach nur schrecklich. Unser Enkel hat 4 Jahre lang gelitten in der Schule. Sehr oft kam er nach Hause und hat zu seiner Mutter gesagt, er würde sich umbringen. Er wird nicht mehr in die Schule gehen. Und seine Leistungen waren natürlich dementsprechend. Lesen war für ihn eine große Qual. In den Ferien musste er jeden Tag Lesen üben. Selbst wenn er zu Oma und Opa kam, waren tägliche Leseübungen ein absolutes Muss. Nach sehr vielen Gesprächen innerhalb der Familie haben die Eltern sich dazu durchgerungen, ihn von der staatlichen Schule runterzunehmen und in einer privaten Schulform zu suchen. Das war eine schwierige Entscheidung innerhalb der Familie, da dies ja auch mit hohen Ausgaben verbunden war. Dieses Schulsystem wurde für unser Enkel zur Rettung. Hier wurde auf eine seiner speziellen Begabungen eingegangen. Es war mehr Zeit und Raum für ihn, in der er seine Persönlichkeit kreativ austesten konnte und sich erproben. Im Unterricht wurden Elemente mit visuellen und darstellender Kunst eingebaut. Die Lernziele und Aufgaben sind in kleinere Schritten unterteilt und es ergibt auch keinen Notendruck. Der Junge blühte förmlich auf. Schon nach einem halben Jahr erschien er freudestrahlend nachmittags nach der Schule mit einem Buch, aus dem er seine 4-jährigen Cousine vorlesen wollte. Welch eine Wandlung! Heute ist er 19 Jahre alt, hat eine gute Berufsausbildung, feste Freunde, viele Talente und ist ein ausgeglichener Mann. Aber auch ein sympathischer und ruhiger Mensch. Ich denke, an diesem Beispiel wird deutlich, wie hilfreich es sein kann, Hochsensibilität früh zu erkennen. Warum ist ausreichend und geregelter Schlaf so wichtig? Im Schlaf wird der wichtige Faktor Cortisol abgebaut. Ein hoher Cortisolspiegel kann Essstörungen, Vergesslichkeit, Infektionserkrankungen und sonstige Schäden führen. Sensible Menschen befinden sich oft im Zustand der Überstimulisierung und somit im Stress. Bedeutet, dass Adrenalin ausgeschüttet wird, was normalerweise auch schnell wieder abgebaut wird. Jedoch aufgrund des langen Nachhallens und von Erleben und Gesagtem ist, wie schon gesagt, gerade bei Kindern auf Ruhe, Entspannung und viel Schlaf und eine gute Schlafkultur zu achten. Ich möchte Folgendes festhalten. Hochsensibilität ist eine wertvolle Gabe. Sie befähigt das Leben tiefer zu empfinden. Durch die Fähigkeit, mehr nachzudenken und zu überlegen, Möglichkeiten abzuwägen, ist in Krisensituationen, die ich während unserer Selbstständigkeit erlebte, diese Gabe oft zu unserer Rettung geworden. In Vorstellungsgesprächen, wo wir Mitarbeiter gesucht haben, konnte ich anschließend auf Punkte und Widersprüchlichkeiten hinweisen, die meinem Mann nicht aufgefallen waren. In plötzlichen Krisen nehmen wir Hochsensiblen die Dinge in die Hand, handeln überlegt und entwickeln Lösungsansätze. Dies beruht auf der Grundlage, dass Hochsensibilität und hochsensible Menschen vieles im Umfeld wahrnehmen, durchdenken und die Lösung schon in ihnen schlummert. Sie verfügen meist über eine starke innenwohnende Resilienz, die sie befähigt, widerstandsfähige Lebenskrisen zu bewältigen. Die Gabe der Hochsensibilität in der Mitarbeiter und Mitarbeiterin zu erkennen und einzusetzen, kann für den Vorgesetzten wertvoll sein. Eine Bekannte von uns schilderte folgende Begebenheit. Sie bekam einen neuen Chef. Ihm war es nicht möglich, an Gesichter seiner Mitarbeiter deren emotionalen Reaktionen wahrzunehmen und zu deuten. Es war eine reine Männerdomäne und sie wurde als einzige Frau oft gemobbt, obwohl sie eine höhere Ausbildung hatte und technisch den anderen oft überlegen war. Nach kurzer Zeit beobachtete ihr Chef, wie sie mit ihren Kollegen trotz Mobbing gut umgehen konnte. In einem Gespräch unter 4 Augen gestand er ihr, dass er diese emotionalen Dinge nicht wahrnehmen konnte und er bat sie um Unterstützung. Dies zeigte zweierlei. Er besaß die menschliche Größe, seine Defizite zuzugeben, sich einer Frau anzuvertrauen und mit ihr gemeinsam zur Ergänzung zum Wohl der Firma zusammenzuarbeiten. In und nach Mitarbeiterbesprechungen tauschten die beiden sich aus über das, was sie wahrgenommen hatten. Dies verbesserte die Gesamtsituation spürbar für alle Beteiligten. Und nun fasse ich zusammen. Als hochsensible Persönlichkeit bezeichnet man Menschen, die die oben genannten Kriterien in sich vereinen. Eine schmale Komfortzone, schnelle Überreizbarkeit, langes Nachhallen von Erlebten und Gesagten, hohe Anforderungen an sich selber und sehr starke Empfindungen bei Kritik. Und ich möchte es ganz dick unterstreichen, nur dort, wo diese Merkmale zusammentreffen, sprechen wir von Hochsensibilität. Diese Gabe ist erblich oder durch traumatische Erlebnisse hervorgerufen. Wahrhaftigkeit und Tiefe spricht hochsensible Menschen sehr an. Sie sind empathische, authentische und gute Zuhörer, meist stille, introvertierte Menschen. Die Hochsensibilität anzunehmen und zu bejahen, bleibt eine tägliche Aufgabe, an der wir wachsen dürfen. Wir dürfen uns bewusst machen, nicht hochsensible Menschen werden nicht immer nachvollziehen können, was es bedeutet, diese Gabe zu haben. Wie wertvoll ist es daher, dass Sie heute einen kleinen Einblick in diese Thematik erhalten haben. Sylvia Harke schrieb dazu in ihrem Buch: Hochsensibel zu sein bedeutet, wie ein Schmetterling zu leben. Wir verlieben uns in Blumen und Farben, flattern der Sehnsucht entgegen, sind verletzlich und schön. Und auch der kleinste Flügelschlag hat eine Wirkung auf das Ganze. Unterschätze niemals, wie wichtig du für das Leben bist. Ich danke Ihnen für das Zuhören.
Das waren beide Teile jetzt zum Thema Hochsensibilität. Es ist meiner Frau und mir sehr wichtig, das Wissen weiter mit anderen zu teilen, damit Menschen verstanden werden können, damit ihnen die Rücksicht entgegengebracht wird, die wir untereinander auch haben sollten. Dazu gehört natürlich auch, dass man etwas versteht. Ich habe schon oft gesagt, wer hochsensibel ist, der hat im Grunde genommen einen Lehrauftrag. Bedeutet, er darf den Menschen, die ihm bedeutsam und wichtig sind, erklären, was seine Grenzen und Möglichkeiten sind, damit das Miteinander einfacher gelingt und nicht durch Missverständnisse unnötige Diskussionen erfordern. Dies ist das Ende der zweiten Sendung über Hochsensibilität. Ich bedanke mich für alle, die den Mut hatten, sich die Zeit zu nehmen, hinzuzulernen, um das Leben in allen Variationen, die sich uns anbieten, auch genießen zu können. Wir hören uns wieder bei dem nächsten Vortrag. Wenn ich das jetzt richtig in erinnere, ist es dann der Vortrag über toxische Beziehungen. Kein schönes, aber ein ebenfalls sehr wichtiges Thema. Und wie schon gesagt bei der ersten Sendung, wer Rückfragen hat, gerne eine E-Mail schreiben. Wir werden, so wie es möglich ist, antworten. Nochmals auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören.